Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik.LE. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
Und dann habe ich sofort zu den Amtsarzt angerufen. Und das war wieder eine von den schlimmsten Erfahrungen, die ich hier in Deutschland hatte. Das war mir so ein bisschen so ähnlich als mit der Polizei, aber schlimmer sogar. Weil was ich mir vorgestellt habe, war so wie, dass man geht dort drin und dann sie werden quasi, wenn man zu einem Arzt geht, dass sie würden erstmal fragen, ja, was haben Sie denn, oder würden mich so mit dem Apparat gucken oder meine Krankenbescheinigung oder keine Ahnung. Nee, das war richtig, richtig komisch. Das war so für mich, als ob ich zu der Ausländerbehörde gegangen wäre, aber eigentlich nicht mehr zu der Ausländerbehörde, sondern als ich hier eine Deutsche getötet hätte oder ich hätte die Grenze illegal überwunden oder keine Ahnung, weil die Frage war nur, und wieso sind Sie so lange hier in Deutschland? Wieso gehen nicht Sie in den Land? Also nee.
Und damit welcome back nach der Sommerpause. Wir hoffen, ihr hattet und habt auch immer noch eine gute Zeit und dass ihr uns auch ein bisschen vermisst habt über die Zeit. Wir haben es auf jeden Fall vermisst, hier im Studio zu sein und wieder eine neue Folge zu machen und sind daher voll happy, dass es jetzt wieder weitergeht, oder?
Ganz genau, Anna. Und ich, Eva, freue mich auch sehr. Und nach dieser sehr galanten Begrüßungsmoderation und Vorstellung unserer Person kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Es geht um Diskriminierung in der Medizin bzw. im Gesundheitswesen und dabei insbesondere um Rassismus.
Genau, und wie ihr ja selber schon am Anfang der Folge gehört habt, es war wie jedes Mal eigentlich auch ziemlich aufwühlend zu hören, wie die Zustände da sind. Bevor wir aber jetzt nochmal in die Tiefe gehen, zunächst Aktuelles.
Aktuelles. Neueste Meldungen und Ereignisse aus Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.
Dritter Sechster. Rechter Medienaktivist und seine rassistischen Follower.
Der rechte Medienaktivist Sebastian Weber, Weichreiter, will das Protestgeschehen rings um Tag X im Leipziger Süden livestreamen. Als eine POC durch seine Aufnahmen läuft, äußern sich seine ZuschauerInnen eindeutig rassistisch. Die Person wird als Urwaldbewohner, Affe und Kamel Köttelraucher beleidigt. Die unbeteiligte Person wird damit abgewertet. Ein Kommentator fordert weiterhin nationaler Widerstand. Ausführliche Hintergrundinformationen zu Sebastian Weber finden sich im Dossier Auf der Straße und im Parlament der rechte Medienaktivist Weichreite TV.
8.6. Transfeindlichkeit im Elsterartig. Keine Anerkennung des Ergänzungsausweises, Misgendering und Deadnaming.
Eine Person möchte am Samstag, den 8.6. mit einer Freundin im Elsterartig feiern gehen. Beim Einlass zeigt sie dem Türsteher ihren DGTI-Ergänzungsausweis, welcher bei Behörden, Institutionen wie auch der Polizei bekannt und akzeptiert ist. Der Türsteher kennt den Ausweis allerdings nicht an und verlangt den Personalausweis der betroffenen Person, auf dem noch der Deadname und ein anderes Foto zu sehen ist. Ab sofort wird die betroffene Person misgendert und es wird von ihr verlangt, dass sie ihre Tasche zeigen solle, was im Elsterartig nur von männlichen Besuchern verlangt wird. Die Begleitung der Betroffenen betont daraufhin, dass sie doch eine Frau sei, worauf der Türsteher entgegnet, dass sie doch dann ihre Mumu zeigen solle. Die beiden Frauen verlassen nach diesem transfeindlichen, verbalen Angriff die Situation. Als das Elsterartig auf Instagram mit diesem Vorfall konfrontiert wird, streiten die Mitarbeitenden das Geschehene ab und behaupten, dass die Betroffene betrunken gewesen sei und deswegen abgewiesen worden wäre. Das war allerdings nicht der Fall. Zusätzlich kommt vom Elsterartig die Nachricht: Du verurteilst uns wegen einem normalen Vorgang. Bei uns sind alle Personen willkommen und es sind genug queere Menschen bei uns Gäste. Auf die Frage, wie es sein kann, dass das Personal nicht geschult sei, was Ersatzausweise angeht, kommt keine Antwort.
15.06. Rassistischer Busfahrer verweigert zwei schwarzen Frauen den Zustieg.
Als eine schwarze Frau in Dahlen in einen Bus nach Lupa, Wermsdorf einsteigen möchte, wird ihr der Zustieg mit der Begründung, dass keine Taschen erlaubt seien, verweigert. Derselbe Busfahrer verweigert auch einer anderen schwarzen Frau beim Halt in Lupa mit Weiterfahrt Richtung Oschatz den Zustieg mit der Begründung, dass ihr 49-Euro-Ticket nicht gelte und droht ihr mit Hinzuziehen der Polizei.
21.06. AfD stellt Ideen für Sachsen vor.
Die sächsische AfD-Fraktion organisiert eine Saalveranstaltung mit dem Titel »Unsere Ideen für Sachsen«. Nach eigenen Angaben findet diese Tour an 35 Stationen in Sachsen, davon 3 Termine in Leipzig statt. Als Redner angekündigt sind Alexander Wiesner, MDL, Vorsitzender Junge Alternative Sachsen, und Jörg Oban, MDL, Landes- und Fraktionsvorsitzender. Im Ankündigungstext ist von riesigen Problemen wie offene Grenzen, Lehrermangel, fehlende Hausärzte und die hohen Preise die Rede. Nebulös verspricht der Ankündigungstext für die ausgemachten Probleme Lösungen, vermisst aber jeden konkreten Ansatz. In der alten Handelsbörse finden immer wieder Veranstaltungen der AfD statt, so beispielsweise 2017 eine Veranstaltung zu Extremismus sowie 2021 eine Wahlkampfveranstaltung.
26.06. Anfeindungen nach rechtem Montagsprotest.
Eine Person, welche die rechten Montagsproteste in Leipzig regelmäßig kritisch begleitet und auf Twitter darüber berichtet, wird im Umfeld und Nachgang des Demonstrationsgeschehens bedroht. So wird ihr unter anderem angedroht, ihre Kehle durchzuschneiden.
5.07. Queerfeindliche Sticker in der Innenstadt.
In der Leipziger Innenstadt am Dittrichring werden an mehreren Laternenpfeilern queerfeindliche Sticker angebracht. Die Sticker stellen offensichtlich eine Antwort auf die Pride-Flagge dar. Statt der Progress-Flagge ist allerdings eine Deutschland-Flagge abgebildet, auf deren linker Seite ein Dreieck in unterschiedlichen Brauntönen prangt. Auf der Spitze des Dreiecks ist das Symbol der identitären Bewegung zu sehen. Außerdem ist der Hashtag Stolzmonat auf der Deutschlandflagge zu sehen. Die Aufkleber werden von einer engagierten Person entfernt. Es ist zu vermuten, dass diese Aktion im Zusammenhang mit der rechten Gegenbewegung zum Pride Month steht. Dieser findet jährlich im Juni statt und setzt sich aus unterschiedlichsten politischen und kulturellen Veranstaltungen zusammen, die sich für die Rechte von queeren Menschen einsetzen. Gegen den diesjährigen Pride Month läuft die extreme Rechte, vor allem im Netz, aber auch darüber hinaus Sturm und propagiert einen Stolzmonat, der sich hauptsächlich aus Nationalismus und Rassismus zusammensetzt.
11.07. SEK-Razzia bei Reichsbürger in Mügeln.
Am Dienstag stellen Polizei und SEK in einer Villa in der Franz-Mehring-Straße in Mügeln eine Waffe, Munition sowie eine waffenrechtliche Erlaubnis sicher. Der Besitzer dieser Gegenstände ist zum Zeitpunkt der Durchsuchung seines Hauses nicht anwesend. Das Landratsamt Nordsachsen hatte dem Mann nach einem Hinweis des Landratsamts für Verfassungsschutz die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen. Da er die Waffe nicht freiwillig abgeben wollte, erwirkte das Landratsamt als zuständige Waffenbehörde beim Amtsgericht Oschatz einen Beschlagnahmebeschluss, welcher am Dienstag vollstreckt wurde. Der Mann ist der Reichsbürgerszene zuzuordnen.
20.07. Neonazistische Parolen und tätliche Angriffe in Brandes.
Im Stadtpark Brandes, nahe der Töpfergasse, werden aus einer Gruppe von Unbekannten die Parolen Sieg Heil und Heil Hitler gerufen. Im Park treffen die Unbekannten auf eine Gruppe Jugendlicher, greifen eine Person davon mit einem Schlag in den Bauch tätlich an und flüchten anschließend. Ob die Motivation des Angriffs in Verbindung mit den geäußerten neonazistischen Parolen und Einstellungen steht, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.
1.8. Farbangriff auf Mitmachcafé in Wurzen.
Nachdem es in der Vergangenheit wiederholt zu Einschüchterungsversuchen in Form von neonazistischen Aufklebern kam, verübten Unbekannte nun einen Farbanschlag auf dem Begegnungsort in der Wurzener Innenstadt. Dabei wird die Schaufensterscheibe des Ladencafés sowie die Eingangstür großflächig mit schwarzer Farbe beschmiert und zudem der Schriftzug »Verpisst euch« angebracht. An das Schloss der Eingangstür wird zusätzlich Klebstoff angebracht, womit dieses untauglich wird. Das Anfang Juli eröffnete Café wird somit zum 4. Mal seit seinem knapp einmonatigen Bestehen zur Zielscheibe extrem rechter Angriffe und Propaganda.
Also, wir haben es soeben schon gesagt, es geht heute um Diskriminierung und insbesondere Rassismus in der Medizin. Und das ist wirklich krass, über wie viele Ebenen wir dabei sprechen müssen. Das fängt an bei den Institutionen und strukturellen Problemen, also dass bestimmte Personen einfach gar keinen oder kaum Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Oder sowas wie Bestimmungen der Behörden, aber auch wie das mit der Krankenversicherung läuft und.
Aber natürlich auch das medizinische System, also welche Inhalte da nach wie vor gelehrt werden, die Machtposition von Ärztinnen bis hin zum alltäglichen Rassismus, der da immer wieder reproduziert wird, auch in der Umgangsweise und der Behandlung.
Und dann müssen wir natürlich auch darüber sprechen, dass Rassismus und Diskriminierung selbst krank machen oder krank machen können.
Und wir wollen das an dieser Stelle nochmal betonen. Es geht in dieser Folge vornehmlich um Rassismus, aber es ist natürlich so, dass das System nicht nur rassistisch, sondern insgesamt diskriminierend funktioniert. So haben auch wohnungslose Menschen oft keinen Zugang zur Krankenversicherung und Medizin funktioniert außerdem super sexistisch und binärgeschlechtlich, also ist auch auf dieser Ebene diskriminierend und so weiter. Da könnte man sicherlich über viele Themen sprechen.
Genau, und man muss auch sagen, diese Probleme gehen natürlich oft auch miteinander einher oder sind miteinander verknüpft oder Menschen erleben mehrere dieser Diskriminierungen gleichzeitig, aber auch das schneiden wir zumindest am Rande dieser Folge noch an.
Und wir haben diesbezüglich wie immer mit verschiedenen Personen gesprochen, die uns alle aus ihrer jeweils unterschiedlichen Position heraus von ihren Erfahrungen berichtet haben. Darunter ist Bela, die ihr schon am Anfang der Folge gehört habt. Bela ist übrigens nicht ihr echter Name, sie hat sich aber aus Sicherheitsgründen gewünscht, anonym zu bleiben.
Ja, also ich komme aus Kolumbien, aus Bogotá, die Hauptstadt. Ich bin hier in Deutschland angekommen, weil ich einen Master in BWL hier an der Universität studieren wollte. Und ja, also das war der Grund, dass ich in Deutschland gelandet bin, sozusagen. Ich habe, das war auch, weil ich ein Stipendium bekommen habe, ein deutsches Stipendium. Ansonsten wäre es schwierig für mich gewesen, hier zu kommen. Das, keine Chance, zu teuer. Ich bin in Kolumbien so arm. Dann, das wäre keine Chance für mich. Und deswegen bin ich hier gekommen. Das war quasi das schönste Geschenk meines Lebens, aber gleichzeitig mit den ganzen Dingen, die zu mir hier passiert sind, das ist, hat sich so verändert in einen Albtraum sozusagen.
Wie es dann schließlich weiterging, werden wir im Verlauf dieser Folge hören. Und ihre Geschichte diente uns auch als Beispiel, um aufzuzeigen, mit welchen Mechanismen wir es zu tun haben.
Genau, weil ihr Fall macht nicht nur anschaulich, welchen rassistischen Äußerungen Personen seitens verschiedener ÄrztInnen ausgesetzt sein können, sondern auch, inwieweit diese ganzen für sie zuständigen Institutionen rassistisch arbeiten und auch ineinandergreifen. Und wenn es um Institutionen geht, dann müssen wir natürlich zu Beginn vor allem über einen reden.
Okay, lass uns über die Ausländerbehörde sprechen dann. Ich denke, viele von uns Ausländer haben so viele Probleme mit der Ausländerbehörde. Und von dann eigentlich fängt alles an. In der Ausländerbehörde, ich denke erstmal, die behandeln uns als Menschen, nicht als wir, wenn keine Ahnung, also die letzte Dreck, die letzte Müll, keine Ahnung was.
Und so hart es auch ist, das zu sagen, das ist eigentlich nichts Neues. Es ist aber trotzdem nochmal relevant, darauf hinzuweisen, denn die Ausländerbehörde hat unglaubliche Macht über das Leben von Personen und die nutzt sie sehr selten zu deren Vorteil.
Genau, stattdessen sind die bürokratischen Anforderungen und Gesetze so gestaltet, dass es Leuten unglaublich schwer gemacht wird, eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, geschweige denn sich ein Leben hier aufzubauen. Und das zeigt sich zum Beispiel bei der Krankenversicherung. Die ist in Deutschland ja verpflichtend und daher auch Voraussetzungen für die Aufenthaltsbewilligung. Allerdings ist es für Personen ohne Aufenthalt nahezu unmöglich, überhaupt eine Krankenversicherung zu bekommen.
Vor diesem Problem stand dann auch Bela, als ihre Krankenversicherung ihr einen Brief geschrieben hat, dass ihre Versicherung in ein paar Tagen ausläuft. Wenige Tage vor ihrem Termin bei der Ausländerbehörde, in dem es um ihren Aufenthalt ging.
Und auch trotz, auch wenn ich keinen Termin gehabt hätte, natürlich muss ich eine Krankenversicherung haben, das muss man. Dann war so ein riesiges Problem mit jeder Krankenversicherung, weil sie meinten, nee, wir können ihnen keine Krankenversicherung geben, bis sie uns keine länger Aufenthalt zeigen. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe den Termin jetzt in 3 Tagen. Ja, okay, gehen Sie dann zu dem Termin. Und ich dachte, okay, ich kenne schon ein bisschen die Leute von der Ausländerbehörde, von ihnen wird das scheißegal. Da muss ich mit einer Lösung kommen, natürlich. Dann ich habe ich so wie 30 Krankenversicherungen kontaktiert und alle nein, 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 nein. Da musste ich zu dem Termin und in die Krankenversicherung gehen. Das war so, sofort vor Abschiebung.
Die Ausländerbehörde hat Bela also sofort mit Abschiebung gedroht, weil sie eben keine Versicherung hatte. Die Versicherung wollte sie aber nicht aufnehmen, wenn der Aufenthaltsstatus unklar ist. Das ist natürlich ein bürokratischer Teufelskreis.
Bela ist dann später mit einer deutschen Person zum Termin gegangen und hat eine Fristenverlängerung von der Ausländerbehörde bekommen und dann über einen anderen Dienst eine Krankenversicherung erhalten. In dieser Hinsicht hat es für sie also erstmal geklappt, eine Lösung zu finden.
Genau, aber bleiben wir mal beim Thema Krankenversicherung. Wir haben es gerade gehört, wie schwierig es für Bela war, überhaupt eine Krankenversicherung zu bekommen und das als Studentin. Für Geflüchtete zum Beispiel sieht das nochmal anders aus, aber dazu kommen wir später dann auch nochmal. Und auch insgesamt haben uns viele Personen erzählt, dass die Krankenkassen in Deutschland extrem streng sind. Also, dass Menschen es zum Beispiel schwer haben, in Familienversicherungen mit aufgenommen zu werden oder eben ohne Aufenthaltsbestätigung, was aber immer eine Weile braucht, bis man die hat, eben kaum was geht.
Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn eine Person mit Visum beispielsweise bei einer Reisekrankenkasse versichert ist, dass keine Versorgung für chronische Krankheiten oder auch sowas wie Schwangerschaften zum Beispiel übernommen werden. Die bezahlen dann wirklich nur akute medizinische Versorgungen. Und das war auch in Belas Geschichte der Fall. Ab einem gewissen Punkt, als ihre Probleme so groß und vereinnahmt wurden, brauchte sie eine Freistellung von der Universität und suchte außerdem psychologische Hilfe.
Meine Ärztin hat mir Krankenbescheinigung gegeben. Was ich aber nicht bekommen konnte, war die psychologische Hilfe, weil diese Krankenversicherung, die ich habe, übernimmt sowas nicht. Dann ist es so quasi, ich habe immer die Überweisungsschein bekommen, aber ich konnte das nicht durchgehen.
Natürlich ist die finanzielle Übernahme einer psychiatrischen Versorgung noch gar kein Garant dafür, dass man auch einen Therapieplatz bekommt. Aber zumindest haben Personen die Möglichkeit, Hilfe zu bekommen, sei es durch Therapie, Akutsprechstunden oder auch einen Klinikaufenthalt. Auch eben dann mit einer entsprechenden Bescheinigung, dass sie dort waren mit Diagnose, was man natürlich auch kritisch sehen kann, aber in bestimmten Fällen, insbesondere wenn es um bürokratische Nachweise geht, kann das eben ziemlich wichtig sein, wie wir auch bei Bela noch sehen werden.
Das heißt, der Umstand, dass manche Menschen weniger oder gar keinen Zugang zur Krankenversicherung haben, ist nicht nur höchst problematisch für Sachen wie das Aufenthaltsrecht, wie im Fall von Bela. Ganz offenkundig haben diese Personen dann eben ja auch gar keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung, außer sie bezahlen es aus eigener Tasche, was für die meisten unmöglich ist. Und dieses Problem, dass Menschen keine Krankenversicherung haben, auch wenn das Gesetz es vorschreibt, ist kein Einzelfall. Und es ist auch nicht so, als wäre das nicht bekannt. Nicht umsonst gibt es beispielsweise auch einen Verein in Leipzig direkt dazu.
Genau, Kabel heißt der, also Clearingstelle und anonymer Behandlungsschein Leipzig, die auch von der Stadt Leipzig gefördert werden. Wir haben mit Eva von Kabel über diese Zustände und über ihre Arbeit gesprochen.
Also genau, Kabel ist ein Verein für Menschen ohne Krankenversicherung und wir haben zweimal die Woche eine offene Sprechstunde. Und da sitzt dann eben einer meiner KollegInnen und die machen eine Sozialberatung und versuchen quasi herauszufinden, ob doch noch irgendwie einen Zugang zur Gesundheitsversorgung, also zur Regelversorgung möglich ist und unterstützen da auch.
Wenn das nicht möglich ist, dann hat Kabel noch eine andere Möglichkeit zu helfen. Und das ist quasi das Besondere. Sie können anonyme Behandlungsscheine ausstellen. Das funktioniert so, dass die Personen ohne Krankenkasse einen Schein bekommen, mit dem sie zu ÄrztInnen gehen und sich behandeln lassen können. Auf dem Schein steht eine Art Erklärung, dass die Kosten später übernommen werden.
Und die Rechnungen kommen dann zu uns und wir haben für die Rechnungen quasi ein Budget von der Stadt, also vom Gesundheitsamt, und können dann diese Rechnungen bezahlen. Leider nur, also aktuell zumindest nur im ambulanten Bereich. Also sobald es stationär wird, ist dann schwierig.
Und auch Eva hat dabei auf die Schwierigkeiten mit dem Aufenthaltsrecht hingewiesen, dabei allerdings nochmal besonders auf das Asylbewerberleistungsgesetz. Hier wird die Gesundheitsversorgung nochmal anders geregelt, denn Geflüchtete und Asylsuchende haben keinen Anspruch auf die gleiche medizinische Versorgung wie der Großteil der Bevölkerung. Und daher ist das eben auch eine ganz große Gruppe an Menschen, die zu Kabel kommen, Personen ohne Aufenthaltsstatus.
Die hätten eigentlich theoretisch auch nach Asylbewerberleistungsgesetz könnten die theoretisch auch Gesundheitsleistungen beantragen und hätten da ein Recht drauf. Aber da der Paragraph 87 Aufenthaltsgesetz gilt, das ist die Übermittlungspflicht, der sagt halt, dass quasi Behörden, sowas wie das Sozialamt zum Beispiel, alle Daten an die Ausländerbehörde übermitteln muss. Das heißt, wenn die Personen ohne Aufenthaltstitel, die könnten theoretisch beim Sozialamt so Behandlungsscheine beantragen, dann müsste aber das Sozialamt die Daten an die Ausländerbehörde übermitteln. Deshalb ist es eigentlich faktisch für die Person keine Option. Genau, die Personengruppe kommt zu uns.
Eine andere Gruppe sind Personen aus dem EU-Ausland.
Also die sind legal hier, aber wenn die zum Beispiel arbeitslos sind und auch noch nie in Deutschland gearbeitet haben, dann haben die auch voll schwer Zugang zu Sozialleistungen. Und dann sind es auch, genau, manche auch mit deutschem Pass, die aber, also da gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen sozusagen. Also irgendwie so Probleme mit der privaten oder ein Übergang von privater zu gesetzlicher Krankenversicherung oder genau, also das. Und das sind aber auch oft die Personen, die wir dann auch unterstützen können und wieder in die Regelversorgung bringen können.
Springen wir aber nochmal zurück zum Aufenthaltsrecht. Da gibt es noch andere Probleme mit der Gesundheitsversorgung, denn selbst wenn Personen den Behandlungsschein vom Sozialamt nutzen.
Im Asylbewerberleistungsgesetz ist die Gesundheitsversorgung ja auch eingeschränkt. Also da werden dann nur so akut Sachen behandelt. Und das, also das ist schon mal eigentlich ein unhaltbarer Zustand, würde ich sagen.
Es gibt dann aber trotzdem so Regelungen für eine Mindestversorgung. Und das ist aber wiederum Ländersache.
Und das ist auch unterschiedlich geregelt in Deutschland, aber in Sachsen halt die auch immer noch nicht, also die Personen, die nach Asylbewerberleistungsgesetz dann Gesundheitsleistungen bekommen, immer noch keine elektronische Gesundheitskarte bekommen. Also die laufen dann zum Sozialamt, bekommen also Behandlungsscheine. Das ist erstens voll langwierig, dann wird es irgendwie von nichtmedizinischem Personal eingeschätzt, ob das irgendwie nötig ist. Und dann müssen die halt mit so einem Behandlungsschein in die Praxis gehen. Und in anderen Bundesländern läuft es halt auch einfach schon so, dass die halt auch eine Chipkarte haben, was halt irgendwie auch eine coolere Situation ist in den Arztpraxen. Und ich meine, das ist mit unserem Schein auch scheiße, ne? Also das, wir hätten es auch gerne lieber anders so.
Ja, und Kabel muss aber eben mit diesem Behandlungsschein arbeiten hier in Sachsen. Das kann für die PatientInnen natürlich blöd sein. Dazu kommt aber auch, dass auch die Arztpraxen teilweise ablehnend darauf reagieren.
Klar muss man dazu auch sagen, dass es eben für die ein bisschen mehr bürokratischer Aufwand ist, die Rechnung dann eben nochmal an Kabel zu schicken und so weiter. Und das einfach stressig sein kann, wenn man eh schon unter Zeitdruck und wirtschaftlichen Zwängen steht. Aber auch hier kommt Rassismus mit dazu. Wobei Kapitalismus und Rassismus ja eh zusammenhängen.
Und da reagieren die sehr unterschiedlich. Also es gibt welche, die da cool sind und es gibt aber auch, also es gibt auch regelmäßig so negative Rückmeldungen, dass dann Praxen sagen, ja, wir machen das nicht mehr oder sich halt dann bei uns beschweren, dass sie zu wenig Geld bekommen. Oder halt auch so ein bisschen so komische Rückschlüsse ziehen, würde ich sagen. Also zum Beispiel, wenn dann eine Praxis zu mir sagt, ja, ich will bitte keine Patientin mehr mit Behandlungsschein annehmen. Und ich frage dann, warum? Und dann sagen die, ja, weil der Patient mit dem Behandlungsschein, der ist dann nicht zum Termin gekommen. Und ich denke mir dann so ein bisschen, ja, du würdest jetzt auch nicht sagen, eine Person mit AOK-Karte ist nicht mehr zum Termin gekommen, deshalb behandle ich jetzt keine Person mehr mit AOK-Karte. Also macht einfach keinen Sinn so. Und dann ist, würde ich schon sagen, der bürokratische Aufwand ist eine, aber dann, also bei manchen, klar, vermute ich dann schon auch rassistische Gründe da, ne? Aber das kann man halt immer so ein bisschen schwer sagen.
Das eine ist also, dass manche Menschen tatsächlich von der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen sind, weil sie keine Krankenkasse haben oder weil das, was übernommen wird, stark begrenzt ist. Das ist ein institutionelles und rechtliches Problem, betrifft aber eher die Behörden rund um Migrations- und Aufenthaltsrecht. Auf der anderen Seite gibt es den Rassismus in der Medizin selbst, also in der Lehre und auch in der Praxis, was sich in Diagnosen spiegelt oder bei der Behandlung.
Wir haben diesbezüglich mit der Ärztin Ranja gesprochen.
Ich bin Stationsärztin in der Psychiatrie. Ich habe während meiner Studienzeit auch in einem Wohnheim gearbeitet mit Menschen mit chronisch-psychischen Erkrankungen. Genau, und ich habe auch vergleichende Kultur- und Religionswissenschaft studiert. Und ich habe selber Rassismuserfahrung, ich glaube, es ist wichtig mitzuerwähnen, und bin eine Flinterperson.
Ranja hat uns vor allem von ihren Erfahrungen im stationären Bereich erzählt und zunächst auch erstmal davon gesprochen, welche Personengruppe unterversorgt ist. Neben illegalisierten Menschen hat sie auch auf Menschen hingewiesen, die bereits Rassismuserfahrung gemacht haben im Krankenhaus oder bei Ärzten generell. Die kommen dann häufig nicht zu einem Termin, einfach aus Angst, dass ihnen das wieder passiert oder eben generell Misstrauen.
Und Ranja hat auch darauf hingewiesen, dass es sehr schwierig ist für Leute, die zum Arzt oder ins Krankenhaus kommen, die kein Deutsch sprechen. Und auch das ist wieder eng verknüpft mit dem zeitlichen und ökonomischen Druck, der eben auch im Gesundheitswesen so krass herrscht.
Es ist halt ein sehr getakteter Alltag im Krankenhaus und es gibt kein richtiges Konzept, finde ich, dafür, was machen, wenn Menschen nicht so gut Deutsch sprechen. Das kommt aber regelmäßig vor und das führt dazu, dass sich der Alltag irgendwie, also es gibt halt so eine Pause, und eine Verzögerung und du hast eh keine Zeit. Und dann, glaube ich, überträgt sich die Wut voll schnell auf die PatientInnen, aber es findet auch keine richtige Versorgung statt. Also wie oft kommen DolmetscherInnen, ne, zum Gespräch und wie gut sind die ausgebildet auch, wenn sie überhaupt kommen und bezahlt werden vom Krankenhaus. Und kann ich eine Aufklärung machen ohne DolmetscherInnen? Das ist ja höchst, also schwierig. Genau, und die Gruppe ist auf jeden Fall auch noch zusätzlich unterversorgt.
Sprache ist also ein großes Thema. Und damit gehen wir jetzt über zu der Frage, wie sich eigentlich Ärztinnen und Ärzte gegenüber ihren PatientInnen verhalten. Dafür schauen wir uns den medizinischen Bereich jetzt mal genauer an.
Ja, und wir beginnen mit der Frage, wer denn eigentlich im medizinischen Bereich arbeitet gegenüber den Personen, die behandelt werden.
Und zwar, ich glaube, das ist auch so, gerade auch in der Psychiatrie, vielleicht auch in anderen Bereichen, hast du so eine krasse Diskrepanz auch zwischen den Menschen, die in dem Bereich arbeiten und den Menschen, die versorgt werden. Weil wir haben wirklich viele Menschen, die zum Beispiel ja, von verschiedenen Diskriminierungen betroffen sind und auch neu, ne, also illegalisiert sind oder gerade erst nach einer Flucht in Deutschland angekommen, die wohnungslos sind, die krasse Schulden haben und so weiter. Und ich finde, das ist echt eine sehr starke Diskrepanz. Vor allen Dingen, wenn viele der Ärztinnen sind selber Kinder von Ärztinnen, werden selber viel erben, haben selber schöne Wohnungen. Und ich glaube, es ist super wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, ich habe einen krassen Job und das ist eine richtig krasse Patientin und ich erzähle irgendwelche Stories, sondern zu gucken, wie kann ich überhaupt diese Gruppe versorgen, wenn es so offensichtlich so weite Unterschiede zwischen uns beiden gibt und wie kann ich mich cool verhalten.
Und manche ÄrztInnen schaffen das sicher, aber in vielen Fällen führen diese unterschiedlichen Positionen in der Gesellschaft, also welchen Job ich habe, wie ich finanziell und auch vom Ansehen her dastehe, auch dazu, dass die Hierarchie zwischen denen, die behandeln und denen, die eben behandelt werden, noch stärker wird.
Und die ist ja sowieso schon sehr hoch, einfach weil ÄrztInnen eine gewisse Macht über die Gesundheit von Menschen haben, über deren Körper und auch über die Psyche. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn wir über die Machtposition von ÄrztInnen reden, dass das kompliziert ist. Gerade wenn wir zum Beispiel an die Zeit von Corona denken, wo viele Leute die ärztliche Autorität komplett infrage gestellt haben und sich nicht impfen lassen wollten oder auch wissenschaftliche Erkenntnisse angezweifelt haben, dann ist das auch kontraproduktiv und muss auch reflektiert und kritisiert werden.
Die Machtposition von Ärztinnen, das ist halt schon sehr komplex. Also ich glaube schon, dass es auch andere Konzepte gibt, wie man im Team zusammenarbeiten kann. Dass es aber zum Teil auch eine lange Tradition der Medizin gibt und dass es manchmal auch sehr konservativ gehandhabt wird. Also ich erlebe das schon manchmal, dass Stationsärztinnen es anders machen möchten und gleichzeitig wird es aber von ihnen verlangt, dass sie jetzt die Entscheidung so treffen. Aber es stimmt auf jeden Fall, als Patientin bist du dem schon ausgeliefert, ne? Welche Diagnose steht da drauf? Was ist die Empfehlung? Wie viel Zeit nimmt sich die Person gegenüber? Wie sehr nimmt sie mich ernst?
Fragen, die auch für Bela äußerst relevant waren. Wir gehen nochmal zurück. Bela hatte ja schon erzählt, sie ist nach Leipzig gekommen, um eben BWL im Master zu studieren und hatte dafür ein Stipendium. Inzwischen hat sie die Nachricht von der Uni erhalten, dass sie aber exmatrikuliert werden soll. Eigentlich war Bela aber das ganze letzte Jahr krankgeschrieben. Wie kam es also dazu?
Ja, für ihre Masterarbeit musste Bela eine Forschung machen. Sie hatte sich für eine Datensammlung bezüglich Kaffeeunternehmen in Kolumbien entschieden und ist dafür auch nach Kolumbien gereist. Sie hat es aber nicht geschafft, alle notwendigen Daten zu erheben und ist dann nochmal nach Kolumbien geflogen und hatte dann auch alle Daten. Aber ihre Mutter war sehr krank und dann, ja, man kennt es oder ich kenne es zumindest, ist ihr Laptop kaputt gegangen. Also musste sie doch noch länger bleiben, um die Forschung zu wiederholen.
Dann habe ich meinen Aufenthalt verloren, alles, die Stipendien auch verloren, weil die dachten in dem Moment, vielleicht bin ich nach Kolumbien nur wegen Urlaub gegangen oder keine Ahnung. Dann ich habe gekämpft, um hier wieder zurückzukommen ohne Stipendium, weil dann hatte ich nichts mehr. Bin nach 4-5 Monaten habe ich das erreicht, bin ich hier gekommen, dann hatte ich nur bis 100 Euro alles geliehenes Geld und dann die Ausländerbehörde wieder. Also die haben mir nicht die Dokumente so vorgegeben, so wie nach 5-6 Monaten. Und das war schlimm am Anfang. So. Ich konnte nichts machen. Dann geliehenes Geld.
Bela hatte dann auch Probleme mit ihrer Wohnsituation. Nachdem nämlich ihr Vermieter verstorben war, wurde sie von dem neuen Vermieter rechtswidrigerweise rausgeschmissen und auch physisch bedroht und verfolgt. Sie musste also schnell raus und hat nicht nur ihre Wohnung, sondern alle ihre Sachen verloren. Tatsächlich lässt sich also sagen, dass es mit einer Schwierigkeit anfing und dann eigentlich alles immer schlimmer wurde.
Und da greifen dann ja auch Unsicherheiten und Stress und Hindernisse so krass ineinander. Und ich meine, eine von den beschriebenen Herausforderungen alleine wäre ja schon super belastend, aber das alles zusammen. Und dabei macht es eben auch einen großen Unterschied, ob man tendenziell eher Hilfe von Institutionen bekommt oder ob man die ganze Zeit um seinen Status kämpfen muss.
Voll. Und in dieser Zeit fing dann auch noch Ihr BWL-Professor an, auf die Ergebnisse der Forschungsarbeit zu drängen. Schließlich drohte er auch damit, sie zu exmatrikulieren.
In dem Moment von der Abschiebung und so, danach wollte mich mein Professor auch exmatrikulieren. Also deswegen meinte ich, bei mir gehen immer so viele Probleme gleichzeitig und alle riesige Probleme, die sind nicht klein. Aber von meinem Professor, es ist so genau wie von der Ausländerbehörde, von einem, es ist egal, was mit uns passiert. Also persönliche Probleme und so, vielleicht wenn es etwas Gesundheitliches ist, dann. Und natürlich mit all diesen Problemen, dann war ich die ganze Zeit mit vielen physischen und psychologischen Problemen, beide gleichzeitig. Ich bin in eine ganz große Krise gekommen, weil bei mir ist es so, dass ich kriege so wie Panikattacken, so richtig, weil es nicht irgendwelche Verlust, es ist eine große Scheiße-Verlust. Und das bringt mir noch mehr Probleme, weil jetzt, wenn die Ausländerbehörde das erfahren will, weil so war letztes Mal, wenn mein Professor mich exmatrikulieren wollte, die haben mir gar keinen Brief geschickt, kein E-Mail, nichts von mir. Das haben direkt zu der Ausländerbehörde geschickt. Und ich habe das durch die Ausländerbehörde erfahren. Ich wusste gar nicht von der Exmatrikulation, sondern die Ausländerbehörde ist sofort mit Abschiebung gekommen. Da sie exmatrikuliert wurden, Abschiebung. Und ich war so, was? Auch schlimm von der Universität.
Gegen die erste Exmatrikulation hatte Bela mit einer Anwältin geklagt und sie hatten auch gewonnen. Und auch bei weiteren Gesprächen bezüglich der Forschungsarbeit hat sich Bela dann immer Unterstützung geholt. Und trotzdem weist sie darauf hin, von welcher Normalität alle Institutionen immer ausgehen. Und es da kaum Berücksichtigungen dafür gibt, welche persönliche Situation eigentlich herrschen.
Ja, dann sind ganz andere Umstände auch. Wenn wir zum Beispiel den Fall gewonnen haben, dann natürlich das Gericht oder irgendwas. Und ich selber, wir haben eine Idee, man denkt, ach, in eine gute Situation, wo alles gut läuft, wo ich meine keine Probleme habe, wo ich wohne, wo ich alles habe einfach. Meine Gesundheit, Essen, Aufenthalt, Fiktionsbescheinigung oder was auch immer, Ausweis, dann sollte alles gut laufen. Aber wenn man nichts hat, keine Dokumente von der Ausländerbehörde, keine richtige Haus, weil man ist so wie ein Flüchtling in ganz Leipzig, unter Gefahr, weil der Typ mich bedroht und alles möglich, dann ist es schwierig. Und dann vor dem Professor und Ausländerbehörde und alles, die denken, ah, die Frau kann keine Ahnung, was soll machen und irgendwann muss das abgeben, aber wissen nicht, was bei mir läuft.
Und wie wir gehört haben, hat Bela zwar Krankenscheine bekommen, aber niemals psychiatrische Hilfe, geschweige denn einen Schein, den sie im Zweifel hätte vorlegen können, um zu beweisen, wie ihre psychische Verfassung aufgrund dieser Umstände eben war. Allerdings war sie ja krankgeschrieben. Eine Exmatrikulation stand also eigentlich nicht zur Debatte.
Ich habe sie gesagt, ja, also ich bin trotzdem immer noch krank, ich bin krankgeschrieben, aber in diesem Bescheid von der Uni steht auch, dass sie werde nicht mehr normale Krankenbescheinigung akzeptieren, sondern von Amtsarzt.
Bela sollte also zum Amtsarzt, um sich dort die Krankheit attestieren zu lassen. Von den rassistischen Erfahrungen, die sie dort gemacht hat, haben wir aber ja schon ganz am Anfang der Folge gehört, also dass der Arzt sie dann eigentlich gar nicht untersucht hat, sondern stattdessen rassistische Fragen gestellt hat.
Weil ich habe alles das von den Abschiebungen und alles erzählt und das ganze Ding mit dem Haus, ich habe wirklich alles erzählt. Und das war sogar schlimmer, weil die waren ja, und wieso sind eigentlich nicht gegangen? Die Polizei haben eigentlich die Wahrheit gesagt, also sie müssen weg für ihr Land. Und wenn die Ausländerbehörde sich abschieben wollte, ja dann ist es so, dann werden sie gegangen und so. Das war richtig, richtig traurig. Ich dachte, was ist hier los? Also ich träume wieder gerade oder was ist? Also ich dachte, ich bin bei einem Arzt. Also warum kommen alle diese Kommentare und alle diese Fragen? Das sind gar nicht mit der Gesundheit zu tun. Und dann habe ich gesagt, ja, weil sie sagen mir gar nicht, was wird passieren, ob werden sie einen Test machen oder nicht, ob werden sie das schicken oder werden sie mir das geben, soll ich morgen wieder kommen oder so. Sie sagen mir nichts von nichts und vielleicht, ich denke, sie haben noch nicht verstanden, worum es geht. Also hier geht es nicht um ein Fach zu verlieren, hier geht es um mein Masterstudium komplett zu verlieren und geht um ein Stipendium. Also es gibt so viele Dinge dahinter. Und das ist trotzdem unfair.
Obwohl Bela ihre Lage also ausführlich geschildert hat und sogar alle alten Atteste und Überweisungen mitgebracht hatte, hat sich der Amtsarzt am Ende nicht bereit erklärt, ihr auch rückwirkend ihre Erkrankung zu bestätigen. Deshalb hatte es auch für die Uni keine Wirkung und Bela wurde tatsächlich erneut exmatrikuliert. Sie will aber auch dieses Mal juristisch dagegen vorgehen.
Das heißt, wenn wir das nochmal zusammenfassen, bei Bela zeigen sich viele Dinge. Auf der einen Seite ist ihr Aufenthaltsrecht an rechtliche Gegebenheiten rund um die Krankenversicherung geknüpft. Gleichzeitig hat sie einen erschwerten Zugang zum Gesundheitssystem. Sie kann Leistungen wie psychiatrische Hilfe gar nicht in Anspruch nehmen. Im Folgenden ist sie darauf angewiesen, dass Ärztinnen ihr helfen. Sie ist auf einen bestimmten Krankenschein angewiesen, der ihr bestätigt, dass sie krank ist. Und in dem Moment, wo die Personen anfangen, offensichtlich rassistisch mit ihr umzugehen, kann sie sich nicht einmal wehren, weil sie und ihre Existenz in Deutschland davon abhängig sind.
Meine Reaktion war so, wie gesagt, also ich habe keine Zeit zu weinen und so. In dem Moment natürlich wollte ich weinen und habe ich sogar dort geweint. Aber war auch mehr so wie diese keine Macht zu haben, diese nichts machen zu können. Ich wollte die Frau so viele Dinge sagen, aber ich sagte, okay, ich bin immer noch in Ausland. Jedes Ding, das ich sage oder mache, kann noch viel schlimmer für mich werden.
Ja, das ist auf jeden Fall einfach eine riesige Abhängigkeit, die dann ja auch nochmal größer wird, wenn du beispielsweise einfach krass überlastet bist oder anders als im Fall von Bela die Sprache zum Beispiel nicht so gut sprichst. Und ich glaube, das liegt nicht nur an einem Machtmissbrauch, sondern wir müssen auch darüber sprechen, dass Ärzte und Ärztinnen teilweise offenkundig rassistisch sind und ihre PatientInnen auch so behandeln, wie wir das ja auch bei Bela gehört haben.
Und dann hast du, glaube ich, auf Seiten des Personals durch den kulturellen Rassismus bestimmte Stereotype und Vorurteile, die zum Teil offen, zum Teil nicht offen kommuniziert werden und die sich auch auf die Diagnosestellung auswirken. Also im Medizinischen gibt es ja diesen auch einen sehr höchst problematischen Begriff Morbus Mediterranus. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Das ist eigentlich so ein Codewort, das ist keine richtige Diagnose für Menschen aus dem Mittelmeerraum, die über Schmerzen klagen. Und das Bild, das dahinter steckt, ist, dass das nicht echt ist, dass sie eigentlich keine so starken Schmerzen haben. Und das ist krass schwierig, weil Schmerzen halt ein Warnsignal des Körpers ist und wenn du Schmerzen nicht ernst nimmst bei deinen PatientInnen, führt das zu einer schlechteren Versorgung, einer schlechteren Diagnostik und du übersiehst halt Erkrankungen, die PatientInnen werden halt nicht ernst genommen.
Ja, die PatientInnen werden einfach nicht ernst genommen. Es wird sich keine Zeit genommen und es findet eine schlechtere Aufklärung statt.
Und dann auch im Bereich Psychiatrie, welche PatientInnen stufen wir als gefährlich ein und welche nicht? Also von welchen gehen wir von einem Gefährdungsrisiko aus und welchen nicht? Und bestimmte Gruppen werden ja kriminalisiert und dann wird die Gefahrenlage in meiner Wahrnehmung viel höher eingeschätzt.
Diese Einstufung oder auch Diagnose von Morbus Mediterranis kommt natürlich nicht aus dem Nichts. Das sind einerseits rassistische Stereotype, zum anderen sind das feste Überzeugungen, die aus einer rassistischen und kolonialen Medizingeschichte stammen. Ranja sagt, Kolonialismus und Medizin sind eigentlich nicht ohne einander zu denken, was sich natürlich bis heute auch fortsetzt.
Also der Kolonialismus ist nicht aufgearbeitet worden. Und auch die großen Institute, wie die Deutsche Truppmedizin oder das Robert-Koch-Institut, setzen sich damit nicht auseinander, haben keine Stellung. Also soweit wie ich das mitbekomme, haben keine Stellungnahme veröffentlicht. Und es gibt aber diese kolonialen Gedanken, die setzen sich weiter fort. Und es gab zum Beispiel Diskussionen im US-amerikanischen Bereich zur glomerulären Filtrationsrate, ist ein bisschen kompliziert, aber es geht eigentlich darum, wie gut die Niere arbeitet, jetzt so ganz grob gesagt. Und das hängt mit, und es gibt eine Berechnung. Also man misst einen Wert, der von den Muskeln kommt, und berechnet das dann. Und man hat ganz lange das auf schwarze Menschen eine andere Rechnung benutzt, weil die Aussage war, dass schwarze Menschen mehr Muskelmasse hätten. Und das ist aber eine Argumentation aus der Kolonialzeit, um schwarze Menschen halt zur Arbeit, also zur Versklavung und Kolonisierung. Und dann gab es halt noch eine Metastudie, die das halt in Frage gestellt hat. Und dann gab es eine Taskforce der Gesellschaft zur Nephrologie in den USA. Und jetzt gibt es diese Berechnung so nicht mehr, weil, genau. Aber das zeigt es halt so ein bisschen, dass durch fehlende Aufarbeitung sich die Sachen fortsetzen.
Ranja hat das auch während ihres eigenen Studiums erlebt.
Ja, also innerhalb der Lehre fand auf jeden Fall überhaupt gar keine Auseinandersetzung mit Diskriminierung statt, im weitesten Sinne. Also das Einzige, was war, das war ein Wahlmodul, das ich selber wählen konnte. Da ging es auch um Kulturwissenschaft und Medizin und dann auch um das Thema Rassismus von einem Menschen, der auch Medizin und Kulturwissenschaften studiert hat. Und das waren so vielleicht 4 Stunden. Und das war einfach nur, weil es war Zufall, dass ich da reingekommen bin. Es sind extrem viele Hürden, überhaupt in so einen Studienplatz zu kommen. Was dazu führt, dass eine sehr privilegierte Gruppe Medizin studiert und die vorrangig auch weiß ist, auch akademisiert, deren Eltern auch Ärztinnen sind. Und und in ihrem Studium bemerkst du halt verschiedene Formen von Rassismus, auch Klassismus, auch Sexismus. Und es wird halt ausgeübt und nicht thematisiert. Und ich glaube, dass jetzt in den letzten Jahren mehr so sich aus der Studierendenschaft Gruppen gebildet haben, die das auch also thematisieren, wie die kritischen MedizinerInnen oder auch Fachschaften, und dass es vielleicht langsam anfängt, punktuell, dass es da Auseinandersetzungen gibt, aber nicht im großen Curriculum und auch nicht deutschlandweit.
Und das lässt sich dann auch ganz beispielhaft zeigen, was passiert, wenn die Forschung bestimmte Sachen wie Rassismus einfach außer Acht lässt.
In der Hautheilkunde ist es so, dass viele nur Erkrankungen mit weißer Haut lernen. Und es gibt auch Betroffenenberichte, die sagen, dass ihre Hautärztin ihnen gesagt haben, sie könnten mit schwarzer Haut nicht umgehen und wissen halt nicht, wie sie das diagnostizieren, was halt eine komplette Unterversorgung ist. Und es gab dann von einem, ich glaube, britischen Studenten, also von einem Studenten, der hat, Malone McQuinn, hat ein Buch rausgebracht, eine Website, ich glaube, Disease in Black and Brown Skin. Und dann gibt es dann zum ersten Mal so Bilder, um überhaupt die Gruppe versorgen zu können. Genau. Und das sind halt so zwei Sachen. Also einerseits fehlende Forschung. Auch fehlende Forschung zu, wie wirkt sich Diskriminierung und Rassismus auf die Gesundheit aus. Also diesen sozialwissenschaftlichen Aspekt, aber auch eine Biologisierung, die zum Teil aus der Kolonialzeit kommt und einfach so weiter fortgeführt wird.
Und wenn das im Studium nicht aufgearbeitet wird, dann zieht sich das natürlich weiter. Diesbezüglich hat Ranja auch selbst Erfahrungen mit Rassismus bei ihrer Arbeit gemacht.
Also genau, ich glaube, beim Job ist halt so, es gibt halt Ärztinnenmangel. Es ist genau, und es ist auch so, dass erstmal positiv gesehen wird. Also gerade wenn verschiedene Sprachkenntnisse vorherrschen, dass dann gesagt wird, es ist voll gut, weil dann kannst du ja die Patientin, also das ist halt so voll wichtig. Führt aber auch dazu, dass ich zum Beispiel vorhin so Dolmetscher-Termin angerufen, gefragt, ob ich übersetzen kann. Und ich mache das nicht mehr, weil ich das nicht einsehe. Ich finde, das Krankenhaus muss halt Geld zahlen und ich kann halt nicht beides machen. Da muss man sich, glaube ich, schützen vor, ist meine persönliche Meinung. Und es ist auch so, dass der Ärztinnenmangel ist durch das Gesundheitssystem und die fehlende Investierung von Studienplätzen verursacht. Also es gibt genug Menschen, die Medizin studieren wollen, es gibt zu wenig Medizinstudienplätze. Und das führt dazu, dass es einen Ärztinnenmangel gibt. Und dann gibt es ja Angebote für Ärztinnen, die nicht in Deutschland studiert haben, sondern in anderen Ländern. Und die dann nur hier anfangen. Und da habe ich auch schon gehört, dass die zum Teil nicht richtig vergütet werden und auch reingeschmissen werden ins kalte Wasser. Und dass sich dann über sie aufgeregt wird, aber ohne diese, also das ist, genau, und das ist halt voll falsch. Und außerdem ohne diese Gruppe würde halt das medizinische System zusammenbrechen, auch gerade in so ländlichen Bereichen zum Beispiel.
Ranja hat uns auch erzählt, wie sehr sie selbst sich gegen Rassismus in der Medizin engagiert hat, insbesondere in ihrer Anfangszeit. Sie hat dafür das Konzept rassismus-sensible Station entwickelt.
Dann gab es auch ein paar Leute, die daran interessiert waren, aber dadurch, dass ich die Einzige war, die erstens das angeleitet hat und selbst Rassismuserfahrung hat, war das dann für mich irgendwann super anstrengend und auch unangenehm. Und mittlerweile sehe ich das nicht ein. Ich glaube, ich bin eher so, dass ich sage, man muss, wenn man in dem Bereich arbeitet, erstmal gucken, wie man selber klarkommt, wie es einem selber gut geht. Weil neben der Diskriminierungserfahrung hat man ja auch den Job, den man irgendwie schaffen muss. Man muss auch viel dazu lernen. Und und so Sachen wie Sachen aufarbeiten innerhalb einer weißen Struktur, wenn das Leute machen, sehr gerne, aber ich würde es nicht verlangen von Leuten, die Rassismuserfahrung haben.
Denn, und darüber haben wir bisher noch gar nicht gesprochen, Diskriminierung erzeugt Stress. Und Stress macht krank. Rassismus macht krank. Und nicht nur im Sinne, dass Leute nicht wieder gesund werden, weil sie keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben oder weil sie nicht ernst genommen werden, sondern auch der Rassismus selber kann krank machen.
Es gibt aber trotzdem immer so viel Diskriminierung jeden Tag. Das ist, egal wie lange ich hier bin, das verändert die Situation nicht. Das ist jeden Tag, egal im Bus, im Supermarkt, hier selber mit der Universität, mit den ganzen Institutionen, Ausländerbehörde, desto mehr. Es ist echt schwierig auf jeden Fall.
Ja, ich würde sagen, mit der psychischen Komponente ist es so eine Sache, dass wir natürlich das Gefühl haben, dass das eigentlich immer auch eine Rolle spielt, weil die Personen, die bei uns sind, eigentlich immer unter krassem Druck stehen, weil die immer in irgendeiner Art und Weise in einer prekären Situation sind, ne? Also das ist irgendwie voll klar. Und trotzdem quasi kommen die selten her und sagen, ich habe jetzt ein psychisches Problem. Also ich meine, das liegt wahrscheinlich einfach insgesamt an der Stigmatisierung von psychischen Krankheiten, aber ich würde auch sagen, die Personen kommen halt erst dann zu uns, wenn es so richtig akut ist.
Also da ist es auch, dass es im deutschen Raum sehr wenig Forschung gibt. Es gibt mehr im US-amerikanischen Raum. Und es gibt zum Beispiel eine Metastudie, fand ich ganz gut. Die hat sehr viele unterschiedliche Studien zusammengefasst und hat sich die Ebenen strukturellen Rassismus anguckt, zum Beispiel Segregation, führt zum Beispiel zu einer höheren Mortalitätsrate bei Geburt oder so. Und dann auch Anti-Immigrationspolitik und so weiter. Dann Aspekt des kulturellen Rassismus, dass man einen unbewussten Bias hat, sich halt nicht die Zeit für Aufklärung nimmt und auch distanzierter ist. Und den Bereich des Alltagsrassismus. Und was eine große Rolle da spielt, ist der Faktor Stress. Also dass Rassismus auf vielfältigende Weise, zum Beispiel durch schwerwiegende Ereignisse, aber auch durch den Alltagsrassismus, durch Mikroaggression Stress ausübt auf den Körper und dieser Stress dann bestimmte Erkrankungen begünstigt, wie Herzerkrankung oder erhöhten Blutdruck, Diabetes.
Ranja hat es ja schon gesagt, in Deutschland gibt es wenige Studien. Seit 2020 gibt es allerdings den ersten deutschen Afrozensus, eine Studie von schwarzen WissenschaftlerInnen und WissenschaftlerInnen of Color über afrodeutsche Communities.
Und da wurde einmal rausgearbeitet, dass über 60% der Menschen in den letzten 2 Jahren Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitsbereich erlebt haben und sie sich auch von ihren Ärztinnen nicht ernst genommen fühlen und Aspekte wie sich nicht trauen, Sachen anzusprechen, auch dass man auch über das genau. Zum Teil gibt es eine zu geringe Diagnostik für bestimmte Erkrankungen, zum Teil zu viel, zum Beispiel auch für Tropenerkrankungen, die komplett ohne einen Grund eigentlich passieren. Genau, das waren so auch Aspekte dabei. Oh ja, und Aspekte wie auf einer psychischen Ebene Angst- und Panikstörung, Depression, auch ein Imposter-Syndrom, auch das Gefühl, es nannte sich Invisibility-Syndrom, das Gefühl, nicht vorhanden zu sein, weil man nicht genau in der Interaktion nicht ernst genommen wird und sich voll krass zurücknimmt.
Ja, das war jetzt insgesamt dieser erste Teil der Folge eine sehr lange Bestandsaufnahme, wie denn die Situation eigentlich aussieht. Und wir sehen, es ist verzwickt. Es ist ein Mix aus strukturellen Problemen, aus Bürokratie und Institutionen, die mit dem Migrationsrecht zusammenhängen, rassistischer Ideologie, fehlender Aufarbeitung und ökonomischen Verhältnissen, die die Gesundheit von Menschen beeinflussen und werten.
Was also tun? Eine kurzfristige Antwort liefern natürlich Stellen wie Kabel, die zumindest eine Minimalversorgung für Personen ermöglichen. Aber
wir haben ein gedeckeltes Budget von der Stadt. Wie gesagt, das nur für ambulante Kosten, weil halt stationäre Kosten das sofort sprengen würde. Und das würde ich auch sagen, ist schon mal grundsätzlich falsch, weil es irgendwie keinen Sinn macht, dass man es deckelt. Weil wenn halt mehr gebraucht wird, dann wird halt mehr gebraucht, sozusagen. Und wir machen das aber eigentlich nicht, dass wir sozusagen einordnen, ob irgendwas mehr gebraucht wird oder nicht, sondern wir sagen halt alles, was irgendwie medizinisch indiziert ist, was irgendwie Menschen, die Krankenversicherung auch, also die eine Krankenversicherung haben, was die bekommen sollen, alle anderen Menschen auch bekommen sozusagen.
Tatsächlich hatte das Budget auch die letzten Jahre immer gereicht, außer im Jahr 2022, wo das Geld knapp wurde und mit der Stadt erneut nachverhandelt werden musste.
Aber es war schon auch krass, also da hat man schon nochmal krass gemerkt, wie prekär das Ganze ist. Also es war dann schon so, dass wir sozusagen da saßen und das war dann schon so akut, dass wir gesagt haben, okay, also wenn jetzt keine Zusicherung von der Stadt kommt, dann müssen wir eigentlich nächste Woche hier zumachen und können keine Sprechstunden mehr anbieten, weil wir das sozusagen nicht mehr sichern können, dass das gedeckt ist. Und dann, das war schon auch nochmal der Moment, also wo wir dann so realisiert haben, aber was sagen wir den Menschen? Wir können die an keine andere Stelle weitervermitteln, wo wir schon auch nochmal gemerkt haben, also genau, was für ein krass prekäres Feld das ist. Und das natürlich ist es schon dann auch belastend zu wissen, wir hängen dann halt krass ab von dem Goodwill der Stadt irgendwie. Und, aber genau, es ist gut ausgegangen. Wir haben das Geld bekommen und haben jetzt auch für dieses Jahr, bekommen wir wahrscheinlich auch mehr bewilligt. Also wahrscheinlich wird es dieses Jahr auch reichen.
Neben Kabel gibt es noch andere Organisationen, die sich um soziale Gesundheitsversorgung bemühen. Zum Beispiel das Medinetz. Sie werden dann eingeschaltet, wenn beispielsweise Krankenhausaufenthalte bezahlt werden müssen, was Kabel ja nicht kann.
Teilweise übernehmen die dann immer noch die Kosten und es ist dann immer noch komplett auf Spenden basiert. Also das ist auch immer noch sehr prekär. Das ist das eine, was die machen. Dann haben die auch immer noch das Medinetz-Telefon, was halt 7 Tage die Woche erreichbar ist, was wir halt nicht sind. Und dann vermitteln die aber auch viel zu uns quasi. Und die machen einfach auch politische Arbeit und Kampagnenarbeit und so. Genau. Und sind halt auch unabhängig. Also ich meine, wir sind ja jetzt von der Stadt gefördert und ich würde sagen, wir können uns trotzdem politisch positionieren. Und es war aber trotzdem damals eine bewusste Entscheidung, dass das Medinetz halt gesagt hat, wir wollen als komplett unabhängige Organisation bestehen, die keine Förderung, keine staatliche Förderung hat und dadurch einfach nochmal anders politische Arbeit machen können.
Und eine weitere Organisation, die wir an dieser Stelle auch erwähnen können, ist die Poliklinik.
Inhaltlich passt das gut zusammen, würde ich sagen, weil die Poliklinik das halt aufgreift, dass die halt Gesundheit ein bisschen breiter sehen und da irgendwie mehr auch soziale Komponenten auch mit reinnehmen. Und manchmal können wir auch quasi die KlientInnen irgendwie so hin und her schicken. Also die Poliklinik hat so eine Sozialberatung, eine Psychosozialberatung. Und das ist zum Beispiel ein sehr niedrigschwelliges Angebot. Das machen auch PsychologInnen in der Poliklinik, wo Personen aber halt auch keine Ansprüche nach irgendwelchen Sozialgesetzbüchern haben. Das empfehlen wir dann zum Beispiel manchmal Menschen, wenn sie mit psychologischen Anliegen sozusagen kommen.
Auch Ranja hatte mal für die Poliklinik gearbeitet. Und wir haben sie gefragt, ob es eigentlich sowas wie gemeinsame Aktionen, Organisationen, Dachverbände oder Initiativen gibt, in denen eben Ressourcen und Wissen bezüglich Rassismus bzw. Antirassismus in der Medizin gibt.
Also im Arbeitsalltag nicht. Also es ist halt nur aus eigener Initiative, dass die Menschen dann so angesprochen werden. Und es ist schon auch manchmal so, dass ich auch KollegInnen habe, die sich schon damit auseinandersetzen, wo ich auch weiß, so ich kann das mit denen besprechen.
Allerdings haben wir auch schon gehört, dass es schwer ist, aus dem eigenen Arbeitsalltag heraus etwas zu verändern, außer eben die persönliche Behandlung von PatientInnen und auch wie prekär Vereine wie Kabel eben arbeiten müssen. Die Forderungen sind daher umfassend und strukturell.
Wie schaffen wir solidarische Versorgung, die auf Autonomie beruht, aber auch Menschen irgendwie nicht komplett alleine lässt oder so und auch die Verantwortung individualisiert, dass die Patientin selber erschaffen müssen, für ihre eigene psychische Gesundheit zu sorgen, obwohl das ja auch gesellschaftliches Problem, also eine Ursache hat.
Daneben adressiert Eva von Kabel aber auch die Politik. Das Problem ist bekannt. Es gibt Menschen ohne Zugang zur Gesundheitsversorgung, sonst würde Kabel kein Geld von der Stadt bekommen. Und es muss konsequent und systematisch und vor allem politisch daran gearbeitet werden, dass dieser Zustand geändert wird.
Worauf wir halt immer so pochen, ist, dass halt trotzdem Gesundheit ein Menschenrecht ist und es sozusagen so in internationalen Menschenrechtsverträgen eigentlich sich Deutschland dazu verpflichtet hat, quasi auch für die Gesundheit aller Menschen zu sorgen in dem Land oder die abzusichern und jetzt nicht nur Menschen mit Aufenthaltstiteln oder so, weil diese Menschenrechte gelten für alle Personen. Genau, daraus würden wir ableiten, dass die Personen schon ein Recht dazu haben. Und ich würde auch sagen, dass es eigentlich nicht unbedingt die Ideallösung ist, dass das gerade kommunal geregelt ist. Also noch schöner wäre das natürlich, wenn das irgendwie bundesweit geregelt wäre, dass es auch für die Person eine Lösung gibt. Und es gibt zum Beispiel auch im Koalitionsvertrag steht eigentlich, dass dieser Paragraph 87, diese Übermittlungspflicht, dass die überarbeitet werden soll, was auch immer das bedeutet. Aber es ist halt noch nichts passiert. Und das wäre zum Beispiel schon so eine gesetzliche Sache, was das auch verbessern könnte, die Situation. Also dann würden wahrscheinlich trotzdem nicht alle Personen schaffen, das faktisch auch zu kriegen, diese Leistung, aber es wäre schon mal eine Lücke weniger sozusagen.
Damit gehen dann auch sehr allumfassende Überlegungen und Forderungen einher.
Auf einer größeren Ebene würde ich sagen, sollte das Asylbewerberleistungsgesetz abgeschafft werden, sollte der Paragraph 87 Aufenthaltsgesetz abgeschafft werden oder zumindest eine Ausnahme für diese gesundheitliche Versorgung eingeführt werden. Sollten EU-BürgerInnen leichter Zugang zu Sozialleistungen in Deutschland bekommen können. Es sollte die private Krankenkasse abgeschafft werden. Es sollte Sprachmittlung von Krankenkassen finanziert werden. Das ist auch noch so ein Ding. Solche Dinge. Die elektronische Gesundheitskarte, solange das Asylbewerberleistungsgesetz nicht abgeschafft ist.
Wir haben Eva auch gefragt, was sie eigentlich ganz konkret bei KABE brauchen. Also wie auch Menschen aus der Zivilgesellschaft sie beispielsweise unterstützen können.
Klar brauchen wir auch immer zum Beispiel Spenden, aber gleichzeitig würde ich auch sagen, das sollte auch kein Bereich sein, der jetzt sozusagen auf Spenden angewiesen ist, sondern es ist auch gut, dass wir sozusagen staatlich gefördert sind. Oder das ist ja auch immer das, was die Mediennetze fordern, quasi, dass da irgendwie auch der Staat in seine Verantwortung tritt sozusagen. Deshalb glaube ich, brauchen wir noch mehr weiterhin diesen politischen Rückhalt, dass das quasi, wenn es jetzt auf größerer Ebene sich nichts verändert, dass wir dann wenigstens quasi in Leipzig weiter bestehen können.
Auch Ranja hat vielfältige Forderungen. Zwar tue sich auch schon was in der letzten Zeit, aber häufig eher aufgrund der Motivation von Einzelpersonen. Es braucht also noch mehr Veränderungen.
Im Hinblick auf Rassismus würde ich mir eine bessere Lehre wünschen. Ich würde mir mehr Zugang auch wünschen zum Medizinstudium. Ich würde mir eine Aufarbeitung der Institute wünschen in Bezug auf die eigene Geschichte und Kolonialzeit. Und ich würde mir im Arbeitsalltag schon wünschen, dass es mehr dazu auch Fortbildung, auch mehr Auseinandersetzung mit passiert, was auch manchmal Supervision, aber auch so, dass klar ist, wo steht die Station, wo steht die Klinik.
Und sie hat auch nochmal betont, wie wichtig es ist, auch insgesamt über Macht zu sprechen.
Es gibt Notfallsituationen, da sind Hierarchien schon wichtig und es ist auch so ein Erfahrungsding, wenn eine Person seit 10, 20 Jahren die Patientin kennt. Dann ist für mich auch das irgendwo auch eine Hierarchie, die ich aber auch respektiere auf eine Art. Aber ich glaube, da muss man sich halt irgendwie mehr mit auseinandersetzen und das so kritisch zu reflektieren und und auch mit der eigenen Position. Also so ein bisschen auch so konservative, hierarchisierte Sachen so zu hinterfragen.
Und wir haben es immer wieder versucht, in der Folge zumindest anzuschneiden. Aber es ist gut, dass Ranja das hier auch nochmal explizit hochhält. Auch und insbesondere die wirtschaftliche Struktur in der Medizin muss verändert werden.
Weil die Leute schon noch auf Anschlag arbeiten und man froh ist, wenn man irgendwie, also gerade wenn man anstrengende Dienste hat, das schafft. Und ich glaube, viele haben schon den Wunsch, die PatientInnen besser zu versorgen und sich mehr Zeit zu nehmen. Und wenn wir nicht genug Zeit haben, können wir uns auch nicht individuell auf Menschen einlassen. Ich glaube schon, dass es bei vielen auch ein Wunsch ist, zu wissen, okay, wie ist die Lebenssituation und auch viel besser verstehen können, dann, ne, wo kommt das Erkrankungssymptom oder wo kommt das Symptom her.
Zuletzt haben wir auch mit Bela gesprochen, was sie sich wünscht, wie es anders aussehen kann oder auch, was ihr wirklich helfen würde, auch akut.
Es gibt genug, also es gibt Gruppen, zum Beispiel die Refugees Law, es gibt viele verschiedene Gruppen, die Queer-Gruppe, also es gibt wirklich viel, wo man sagt, hey, schön, dass das existiert. Aber manchmal wirklich ist es für mich eine Fassade nur. Also manchmal muss ich sagen, ich habe auch auf dem Weg einige Leute getroffen, die nennen sich von der linken Seite zu sein. Aber wenn man sieht, im Endeffekt ist es nicht so. Es ist so wie etwas mit einer Maske, so wie ein Trend sozusagen. Ah, ja, also Refugees welcome und Linke und alle willkommen und Leute zu helfen und so. Aber wenn ein richtiger Fall kommt, ist es nicht wahr. Also es ist nur, für mich, wie gesagt, es gibt natürlich Leute, die wirklich engagiert sind und so, dass ich sage, oh, richtig Engelchen, super lieb, super. Aber es gibt auch eine große Gruppe von anderen, die sind nur Quatsch. Die sind nur, und was in dieser Internetseite steht, ist es, ja, es ist schon geschrieben, aber wenn man kennt, ist es gar nicht so. Dann sofort wäre es so quasi, wenn jemand, wenn eine Institution, wenn eine Gruppe, wenn ein Kollektiv sowas im Internet stellt und das so meint, dass wirklich das so meinen. Oder dann soll besser lieber das vermeiden und nicht, weil zum Beispiel für Leute wie mich, dass wir wirklich das brauchen, weil es ist wirklich so ist und man treffst dich mit einer Lüge, dann ist es so, man ist es noch mehr enttäuscht. Das hilft ihnen nichts.
Und auch wenn es natürlich hart ist, das zu hören, finden wir es wichtig, dass es auch gesagt wird. Hilfsstrukturen sind super wichtig und es ist auch cool, Sachen anzubieten, aber oft gehen sie doch auch an der Lebensrealität von Menschen vorbei.
Und auch in der Linken gibt es oft zu wenig Perspektivwechsel, wie der Alltag eigentlich von Menschen wirklich aussieht, die hier leben und viel weniger privilegiert sind.
Und damit enden wir ausnahmsweise mal nicht so versöhnlich.
Aber zumindest mit einem erhobenen Zeigefinger wie immer.
Und wir freuen uns trotzdem auf die nächste Folge im Oktober.
Bis dahin.
Bleibt engagiert.
Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik LE. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.